Das Bekenntnis. Die in ihrem Gehorsam die größte Höhe erreichen, die in diesem Leben möglich ist, sind weit davon entfernt, überschüssige Werke tun und mehr leisten zu können, als Gott fordert, vielmehr bleiben sie hinter vielem zurück, was zu tun sie verpflichtet sind. Westminster Bekenntnis, Kapitel 16, Abschnitt 4. Einleitung. Frage den frömmsten Menschen, den du kennst, nach seiner größten Sünde. Er wird nicht suchen müssen. Er kennt sie längst, und der Schmerz über sie ist mit den Jahren nicht stumpfer, sondern schärfer geworden, so wie ein Licht, dem man sich nähert, die Flecken auf der Kleidung nicht etwa verschwinden lässt, sondern mit wachsender Helligkeit erst recht sichtbar macht. Frage denselben Menschen, wie er die Güte seines Gehorsams einschätze, auf einer Leiter von 1 bis 10. Er wird lange schweigen, nicht weil er rechnete, sondern weil er sich schämt, die Zahl zu nennen, an die er wirklich denkt, eine Zahl, die viel tiefer liegt, als du von außen ahnen würdest, eine Zahl, die dich beunruhigen müsste, wenn du wüsstest, wie ernst er sie meint. Die heiligsten Gläubigen sind nicht die, die sich für heilig halten. Es sind die, die genug von Gottes Heiligkeit gesehen haben, um zu wissen, dass alles, was sie ihm darbringen, durchlöchert ist von Unvollkommenheit, dass ihre besten Gebete abschweifen und zerflattern, dass ihre kostspieligsten Liebestaten mit Eigeninteresse legiert sind, dass ihre diszipliniertesten Zeiten des Gehorsams von Sünden durchzogen werden, die sie kaum noch bemerken, weil sie so lange mit ihnen leben. Dies eben ist die Lehre des vierten Abschnitts im Kapitel über die guten Werke, und es ist eine Lehre, die jeder fortgeschrittene Christ im Laboratorium seiner eigenen Seele gelernt hat. Die höchsten Höhen des Gehorsams, die in diesem Leben erreichbar sind, liegen in Wahrheit weit tiefer, als wir meinen. Der Abstand zwischen dem, was wir erreichen, und dem, was wir schulden, ist keine Lücke, die wir allmählich schließen. Es ist ein Abgrund, den wir mit jedem Schritt vorwärts nur genauer zu vermessen beginnen. Die drei vorangehenden Abschnitte haben uns durch eine sorgsam geordnete Kette von Wahrheiten geführt, was gute Werke überhaupt sind, wozu sie dienen und woher die Fähigkeit stammt, sie zu tun. Nun richten die Väter den Blick auf eine Frage, die jeder natürlichen Regung des menschlichen Herzens zuwiderläuft: Wie gut sind unsere guten Werke tatsächlich? Sind sie, wenn sie doch aus dem Geist kommen, nicht vortrefflich? Die Antwort ist ernüchternd. Unsere besten Werke übersteigen nicht etwa, was Gott fordert. Sie erreichen es nicht einmal. Das gilt nicht für die Werke des Anfängers, deren Ungeschick wir erwarten. Es gilt für die Werke dessen, der die größte Höhe erreicht, die in diesem Leben möglich ist. Selbst diese Werke bleiben zurück. Selbst sie sind mangelhaft. Selbst der Apostel Paulus rief nach Jahrzehnten apostolischer Arbeit aus, er habe es noch nicht ergriffen, und jagte dem Ziel entgegen, als stünde ihm alles noch bevor. Wenn Paulus zurückblieb, worauf gründet sich unsere Einbildung, wir könnten das Maß übersteigen? Die biblischen Grundlagen. Das Buch Hiob enthält eines der durchdringendsten Bekenntnisse, das je über die Lippen eines Gerechten gekommen ist. Hiob war ein Mann, von dem Gott selbst bezeugte: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und dennoch, als Hiob vor den Allmächtigen trat, löste sich jeder Anspruch auf eigene Gerechtigkeit auf wie der Morgennebel vor der aufgehenden Sonne. Hören wir ihn selbst? Ja, ich weiß gar wohl, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Wenn er mit ihm hadern wollte, so könnte er ihm auf 1000 Fragen nicht eine einzige antworten. Das ist nicht Bildad, der spricht, nicht Zophar. Das ist Hiob selbst, der gerechteste Mann seiner Zeit, und er bekennt, dass sein bester Gehorsam die Prüfung des Richters, mit dem wir es zu tun haben, nicht überstehen könnte. Er sagt nicht, dass manche Sünder Gott nicht antworten können. Er sagt, dass er selbst, der Mann, den Gott gerecht nannte, Gott nicht antworten kann. Wenn der heiligste Mann seines Zeitalters vor dem göttlichen Gericht erzitterte, worauf gründet sich unser Vertrauen in die eigenen Werke? Das Bekenntnis fasst diese Wahrheit in die denkbar schärfste Form, indem es verneint, dass irgendein Christ opera supererogationis vollbringen könne, überschüssige Werke also, Werke, die über das hinausgehen, was Gott fordert, und die einen Überschuss an Verdienst schaffen. Der Gedanke, dass Heilige mehr tun könnten, als Gott von ihnen verlangt, und dass dieser Überschuss im Thesaurus Meritorum, im Gnadenschatz der Kirche, gesammelt und durch Ablässe an andere ausgeteilt werden könne, dieser Gedanke ist der Irrtum, den der vierte Abschnitt mit einem einzigen, sorgsam gewogenen Satz zertrümmert. Die Antwort der Väter lautet nicht, dass die meisten Christen nicht überpflichtig handeln könnten. Sie lautet, dass kein Christ es kann, auch jene nicht, die den Gipfel der Heiligung erklommen haben, der in diesem Leben erreichbar ist. Der Aufstieg ist wirklich, der Gipfel ist echt, aber der Gipfel selbst bleibt hinter der Forderung des Gesetzes zurück, und der Bergsteiger, der ihn erreicht hat, ist bei jedem Schritt ein Schuldner der Gnade. Unser Herr selbst liefert das entscheidende Wort in dieser Sache. Im Lukas-Evangelium erzählt er seinen Jüngern ein Gleichnis, das den ganzen Überbau der überpflichtigen Werke mit einem einzigen Bild zum Einsturz bringt: Welcher von euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du auch essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das Gleichnis ist unbequem, weil es so unerbittlich ist. Der Knecht, der den ganzen Tag gepflügt hat, bekommt keinen Dank. Er bekommt neue Befehle. Und der Schluss, den Jesus zieht, lautet: Wenn ihr alles getan habt, was Gott gebietet, und niemand von uns hat getan, was Gott gebietet, habt ihr nur eure Pflicht getan. Ihr habt keinen Überschuss verdient. Ihr habt Gott nicht zu eurem Schuldner gemacht. Das griechische Wort, das Luther mit unnütz übersetzt, heißt Akraios und bedeutet nutzlos, zu nichts nütze. Unser Herr lehrt seine Jünger nicht, in Selbstverachtung zu versinken. Er lehrt sie die Wahrheit, die Gnade notwendig und Selbstruhm unmöglich macht. Der Gehorsam eines Knechtes, selbst wenn er vollständig wäre, verpflichtet den Herrn zu nichts. Um wie viel weniger verpflichtet unser teilweiser, von Sünde durchsetzter Gehorsam Gott? Der schärfste Beweis dieser Lehre liegt nicht in einem Gleichnis, sondern in der inneren Erfahrung eines jeden Gläubigen. Paulus schreibt den Galatern: Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Der Vers setzt voraus, dass der Gläubige tatsächlich das Gute will. Der Wille ist erneuert. Der Geist hat heilige Sehnsüchte eingepflanzt, die vor der Wiedergeburt nicht da waren. Und dennoch räumt Paulus ein, dass selbst der wiedergeborene Christ das, was er will, nicht vollständig ausführen kann. Die bleibende Verderbnis, die jedem Glaubenden bis zur Herrlichkeit anhaftet, widerstrebt dem Geist unablässig. Die Folge: Der Gehorsam des Gläubigen ist immer teilweise, immer gemischt, immer hinter dem zurückbleibend, was er täte, wenn das Fleisch völlig ertötet wäre und der Geist ungehinderten Einfluss ausübte. Der Prophet Jesaja fasst dieselbe Wahrheit in ein Bild, das das Gewissen der Kirche seit 2,5 Jahrtausenden verfolgt: Wir sind allesamt geworden wie Unreine, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das Hebräische ist stärker, als die meisten Übersetzungen wiedergeben. Das mit beflecktes Kleid. Übersetzte Wort Beget Edim meint ein Gewand, das durch monatliche Unreinheit befleckt ist, das stärkste Bild kultischer Unreinheit, das dem hebräischen Denken zur Verfügung stand. Jesaja sagt nicht, dass unsere Sünden wie ein beflecktes Kleid seien, das wäre nicht überraschend. Er sagt, dass unsere Gerechtigkeiten, unsere besten Taten, die Akte der Tugend, auf die wir am meisten stolz sind, dass gerade sie wie ein beflecktes Kleid seien. Der Punkt ist nicht, dass die Zuhörer des Propheten grobe Sünder waren, die ihr Leben in Ordnung bringen mussten. Der Punkt ist, dass selbst ihre religiöse Hingabe, ihr Tempeldienst, ihr Fasten, ihre Gebete so von Sünde durchdrungen waren, dass sie vor einem heiligen Gott nicht bestehen konnten. Wenn die besten Werke alttestamentlicher Heiliger befleckte Kleider waren, was sind dann unsere? Salomo bekennt in seinem Gebet bei der Einweihung des Tempels eine Wahrheit, deren Allgemeingültigkeit keine Ausnahme kennt, denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Das ist nicht die Feststellung eines Zynikers, sondern das Bekenntnis eines Königs, der den Tempel des lebendigen Gottes gebaut hatte, eines Mannes, den Gott mit Weisheit gesegnet hatte wie keinen anderen, und der doch wusste, dass er selbst unter das Urteil fiel, das er über die Menschheit aussprach. Es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Kein Prophet. Kein Apostel. Kein Märtyrer, der mit Psalmen auf den Lippen in die Flammen schritt. Keine Mutter, die ihre Nächte opferte, um ein krankes Kind zu pflegen. Kein Missionar, der seine Gesundheit auf einem fernen Feld verzehrte. Keiner. Und wenn keiner nicht sündigt, so bleibt auch keiner nicht hinter dem zurück, was Gottes Gesetz fordert. Jakobus schließlich zieht die Schlinge noch enger, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das Gesetz ist kein Zaun aus einzelnen Pfählen, von denen man einen überspringen kann, während die anderen stehen bleiben. Es ist ein Spiegel, und ein einziger Riss zerstört die ganze Fläche. Es ist eine Kette, und ein einziges gebrochenes Glied lässt die ganze Last fallen. Das Gesetz fordert vollkommenen, ununterbrochenen, ungeteilten Gehorsam. Ihm auch nur an einer Stelle zu fehlen, heißt, an jeder Stelle gefehlt zu haben. Und welcher Christ, der sein Gewissen je ernsthaft befragt hat, würde behaupten, nur an einer Stelle gefehlt zu haben? Jeder Tag legt Zeugnis ab von einem Meer von Unterlassungen und Übertretungen, und die Summe eines Lebenslangs reicht nicht nur nicht über das hinaus, was Gott fordert. Sie erreicht nicht einmal den Anfang dessen, was Gott fordert. Was die Westminster-Väter meinten. Die Versammlung richtete diesen Abschnitt gegen einen bestimmten Irrtum mit einer bestimmten Geschichte. Die mittelalterliche Kirche hatte über Jahrhunderte eine Lehre von den überpflichtigen Werken entwickelt, die auf einer Unterscheidung zwischen Geboten und Räten fußte. Gebote waren die allgemein verbindlichen Forderungen Gottes, die 10 Gebote, die sittlichen Weisungen der Schrift, die Grundpflichten des Glaubens. Räte waren die höheren, freiwilligen Richtlinien, die jenen empfohlen wurden, die einen vortrefflicheren Weg suchten, Armut, Keuschheit und Gehorsam, die 3 Gelübde des Klosterlebens. Der gewöhnliche Christ erfüllte die Gebote und erlangte, so hoffte man, das Heil. Der außergewöhnliche Christ, der Mönch, die Nonne, der Heilige, ging über die Gebote hinaus, nahm die Räte auf sich und sammelte einen Überschuss an Verdienst über das Pflichtgemäße hinaus an. Dieser Überschuss, so lehrte die Kirche, wurde im Thesaurus Meritorum gesammelt, dem Gnadenschatz, aus dem der Papst durch Ablässe schöpfen konnte, indem er die überschüssige Gerechtigkeit der Heiligen auf das Konto von Sündern übertrug, deren eigene Werke nicht ausreichten. Die Reformatoren erkannten in diesem System einen Angriff auf die Genugsamkeit Christi. Wenn Christi Gerechtigkeit genügt, und sie genügt, dann wird kein Überschuss von Heiligen benötigt. Wenn das Gesetz vollkommenen Gehorsam fordert, und es fordert ihn, dann kann kein gefallener Mensch seine Forderungen übersteigen. Wenn die besten Werke der besten Heiligen unvollkommen sind, und sie sind es, dann können sie keinen Überschuss von irgendetwas anhäufen außer von Gründen zur Demut. Das Konzil von Trient antwortete mit dem Anathema über jeden, der diese Lehren verneinte. Die Väter von Westminster antworteten mit einem einzigen, dichtgepackten Satz, der die Wurzel des ganzen Gebäudes traf. Der erste Teil des Abschnitts setzt den Gegenstand mit einer Sorgfalt, die jeden Einwand von vornherein entkräftet, die in ihrem Gehorsam die größte Höhe erreichen, die in diesem Leben möglich ist. Die Väter sprechen nicht vom gewöhnlichen Christen, der mit anhängenden Sünden ringt und dessen Gehorsam offensichtlich lückenhaft ist. Sie räumen, um des Arguments willen, den bestmöglichen Fall ein, den die römische Lehre sich vorstellt, den Christen, der so hoch gestiegen ist, wie Gnade und Anstrengung einen gefallenen Menschen auf dieser Seite der Herrlichkeit zu heben vermögen. Sie denken an den Apostel Johannes, der beim letzten Abendmahl an Jesu Brust lag. Sie denken an Paulus, der nach Jahrzehnten apostolischer Mühe dem Ziel entgegenjagte. Sie denken an die Märtyrer, die Psalmen singend zum Scheiterhaufen gingen. Sie denken an jene, deren Leben uns fast durchscheinend von Heiligkeit zu sein scheint. Wenn irgendwer überpflichtige Werke tun könnte, dann diese. Und das Urteil der Väter duldet keinen Widerspruch, selbst diese sind, weit davon entfernt, überschüssige Werke tun und mehr leisten zu können, als Gott fordert. Der bloße Gedanke ist ein Kategorienfehler. Das Gesetz Gottes verlangt vollkommenen, stetigen und persönlichen Gehorsam. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Jedes Vermögen, jeden Augenblick, ohne Unterbrechung, ohne Nachlassen, ohne den leisesten Schatten einer Widerstreitentneigung. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit derselben instinktiven, unerschütterlichen, allumfassenden Hingabe, mit der du natürlicherweise dein eigenes Wohlergehen verfolgst. Kein gefallener Mensch hat dies jemals 5 aufeinanderfolgende Minuten lang getan, geschweige denn ein ganzes Leben. Wie also könnte irgendein gefallener Mensch mehr tun als dies? Der zweite Teil vollendet den Abriss, vielmehr bleiben sie hinter vielem zurück, was zu tun sie verpflichtet sind. Das Verb zurückbleiben, im Lateinischen defisere, im Griechischen hysterein, ist dasselbe Wort, das Paulus im Römerbrief gebraucht. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das Bild ist das eines Pfeils, der das Ziel verfehlt, eines Läufers, der die Strecke nicht beendet, eines Schuldners, der nicht zahlen kann, was er schuldet. Der Heilige, der den Gipfel des Gehorsams erklommen hat, hat das Ziel nicht übertroffen. Er hat es verfehlt. Und der Abstand zwischen seinem Pfeil und der Scheibe bemisst sich nicht in Zollen, sondern in Lichtjahren. Die Väter sagen nicht, dass der Gehorsam des fortgeschrittenen Christen wertlos wäre. Abschnitt 2 hat seine 7-fache Zweckbestimmung entfaltet und die bleibt gültig. Abschnitt 6 wird bekräftigen, dass Gott aufrichtigen, wenn auch unvollkommenen Gehorsam um Christi willen annimmt. Aber sie sagen, dass dieser Gehorsam nicht zu einem Schatz überpflichtiger Verdienste beiträgt, weil es keinen Überschuss gibt. Es gibt nur Mangel, und der Mangel ist nicht klein. Der Gebrauch des lateinischen Fachbegriffs supererogare war ein Akt theologischer Präzision. Indem die Väter den Begriff verwendeten, stellten sie ihr Bekenntnis in direkten Gegensatz zu Ruhm und Gaben zu verstehen, dass es sich hier nicht um eine gleichgültige Frage handelte. Wenn Menschen überpflichtige Werke tun können, können Menschen zu ihrem Heil beitragen. Wenn Menschen zu ihrem Heil beitragen können, ist Gnade nicht mehr Gnade. Wenn Gnade nicht mehr Gnade ist, ist das Evangelium nicht wiederhergestellt, sondern verloren. Die Väter neigten nicht zur Übertreibung, aber sie neigten zur Klarheit, und die Klarheit dieses Abschnitts ist die Klarheit von Männern, die überzeugt waren, das Herz des christlichen Glaubens zu verteidigen. Theologische Tiefe. Calvin begegnet dieser Lehre in seiner Institutio mit jener beherrschten Schärfe, die einem Mann eigen ist, der gesehen hat, wie der Gnadenschatz gebraucht wurde, um die Ängste der Sterbenden und die Unwissenheit der Einfachen auszubeuten. Der Ausdruck überpflichtige Werke ist, so Calvin, ein Widerspruch in sich selbst. Ein Werk ist entweder von Gott geboten oder nicht. Ist es geboten, dann ist es Pflicht, nicht Überpflicht. Der Knecht, der tut, was befohlen war, hat nichts über seine Schuldigkeit hinaus geleistet. Ist es nicht geboten, so ist es überhaupt kein gutes Werk, wie Abschnitt 1 bereits festgestellt hat, sondern ein von Menschen erdachtes Werk, die Frucht blinden Eifers oder guter Absicht. Gott hat nicht darum gebeten. Es gibt keine dritte Kategorie, keinen mittleren Boden zwischen Pflicht und Ungehorsam, kein Register von Überpflichtwerken, die über die Forderungen des Gesetzes hinausgehen. Gottes Gesetz ist vollkommen, und Vollkommenheit duldet keinen Überschuss. Zu behaupten, man habe mehr getan, als vollkommene Liebe verlangt, heißt zu behaupten, man habe Gott mit mehr als ganzem Herzen geliebt, eine Behauptung, die in dem Augenblick, in dem man sie prüft, ihre eigene Absurdität offenbart. Calvins Schluss ist so vernichtend wie einfach, die Lehre von den überpflichtigen Werken ist nicht nur ein Irrtum über das Ausmaß menschlicher Fähigkeit. Sie ist ein Irrtum über das Wesen des göttlichen Gesetzes, das alles fordert und keinen Rest unbeanspruchter Hingabe übrig lässt, den ein Heiliger als Überschuss darbringen könnte. Turretin entfaltet das Argument mit der ihm eigenen Genauigkeit. Das Gesetz verlangt, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Kann ein Geschöpf Gott mit mehr als ganzem Herzen lieben? Die Frage beantwortet sich selbst. Die Forderungen des Gesetzes sind keine Decke, sondern ein unendlicher Horizont. Sie weichen zurück, je näher wir ihnen kommen, stets vor uns, stets jenseits von uns, immer neues Gelände des Gehorsams enthüllend, das wir noch nicht betreten haben. Der Heilige, der die größten Fortschritte in der Heiligung gemacht hat, hat die Forderungen des Gesetzes nicht erschöpft. Er hat lediglich mehr davon gesehen, was das Gesetz verlangt, und ist sich darum mehr bewusst geworden, wie viel er noch zurückbleibt. Darum sind die heiligsten Christen stets die demütigsten. Der Anfänger im Glauben meint, es ganz gut zu machen, denn er hat noch nicht verstanden, was Gott fordert. Der Fortgeschrittene weiß, dass er es sehr schlecht macht, denn er hat begonnen zu verstehen, was Gott fordert, und die Kluft zwischen seinem Gehorsam und der Vollkommenheit des Gesetzes ist in seiner Wahrnehmung mit jedem Schritt nicht kleiner, sondern größer geworden. Hodge bringt die Lehre auf ihre praktische Konsequenz, indem er aufzählt, was die Lehre von der Unvollkommenheit nicht bedeutet und was sie bedeutet. Sie bedeutet nicht, dass die guten Werke des Christen wertlos seien. Sie sind die Frucht des Geistes, der Beweis des Glaubens, der Schmuck des Evangeliums, alles, was Abschnitt 2 entfaltet hat, bleibt wahr. Sie bedeutet nicht, dass der Christ aufhören solle, nach Heiligung zu streben, weil er in diesem Leben die Vollkommenheit nie erreichen kann. Das Gebot, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, bleibt in Kraft, und der Geist, der den Gehorsam ermöglicht, wirkt echten, erkennbaren Fortschritt, unvollständig, aber wirklich, und vollkommen, aber wachsend. Was die Lehre bedeutet, ist dies: Kein Christ kann je vor Gott auf dem Grund seiner eigenen Werke bestehen. Der Mann, der die größten Fortschritte in der Heiligung gemacht hat, ist für seine Annahme bei Gott nicht weniger auf die Gerechtigkeit Christi angewiesen als der Mann, der vor 5 Minuten bekehrt wurde. Der Grund der Rechtfertigung verschiebt sich nicht, während der Gläubige reift, von Christi Gerechtigkeit zur eigenen Gerechtigkeit des Gläubigen. Der reichste Heilige in der Gemeinde kommt in den Himmel auf derselben Grundlage wie der Schächer am Kreuz, die Gerechtigkeit eines anderen, empfangen allein durch Glauben. Wer sich etwas anderes einbildet, übt nicht fortgeschrittene Geistlichkeit, sondern kehrt zu dem Gesetzeswesen zurück, von dem das Evangelium uns befreit. Watson stellt die Frage, die jeder Christ sich stellen muss: Wenn meine besten Werke unvollkommen sind, was besagt das über mich? Es besagt, dass Stolz die irrationalste aller Sünden ist. Der Mensch, der auf seine guten Werke stolz ist, gleicht einem Bettler, der auf die Pfennige stolz ist, die er gesammelt hat, und vergisst, dass er seinem Hausherrn eine Summe schuldet, die er in 10.000 Leben nicht zurückzahlen könnte. Es besagt, dass Dankbarkeit, nicht Selbstbeglückwünschung, die einzig angemessene Antwort auf jedes Maß von Gehorsam ist. Die Werke, die wir tun, sind vom Geist ermöglicht, durch Christus angenommen und aus Gnade belohnt. Es besagt, dass die Lehre von der Unvollkommenheit eine notwendige Vorbereitung auf den Trost ist, denn der Mensch, der seine Werke für gut genug für Gott hält, wird nie eine Gerechtigkeit suchen, die besser ist als seine eigene. Nur wer die Verunreinigung in seinen besten Taten erblickt hat, flieht zu Christus, um eine Gerechtigkeit zu erlangen, die wirklich rein ist. Und es besagt, dass das christliche Leben ein Leben des Vorwärtsblickens ist, ein Jagen nach dem Ziel, das noch nicht erreicht ist und nicht erreicht wird, bis der Glaube dem Schauen weicht und das Unvollkommene vom Vollkommenen verschlungen wird. Robert Shaw, der schottische Ausleger des Bekenntnisses, fügt eine geschichtliche Erklärung hinzu, die verstehen lässt, warum die Väter dieser Lehre solches Gewicht einräumten. Die Lehre von den überpflichtigen Werken war der Motor, der das ganze System der Ablässe antrieb, und die Ablässe waren der Motor, der die Reformation antrieb. Als Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg schlug, lautete die erste These: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Nicht eine anfängliche Umkehr, auf die dann eine Hochebene erreichter Heiligung folgt, sondern eine stetige Abkehr von der Sünde, die niemals ganz hinter uns liegt. Der Gnadenschatz setzte voraus, dass manche Christen mit der Buße fertig geworden und zum Überschuss übergegangen waren. Die Reformation wurde auf der Überzeugung errichtet, dass kein Christ mit der Buße fertig wird, weil keines Christen beste Werke rein sind. Dieser Abschnitt ist das theologische Fundament dieser Überzeugung. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lerne, deine Heiligung nicht daran zu messen, wie weit du gekommen bist, sondern daran, wie weit du noch zu gehen hast. Die natürliche Neigung des menschlichen Herzens, und des religiösen Herzens besonders, ist, zurückzublicken und sich an der zurückgelegten Strecke zu trösten. Früher verlor ich täglich die Beherrschung, jetzt verliere ich sie wöchentlich. Früher vernachlässigte ich das Gebet ganz, jetzt bete ich, wenn auch unvollkommen. Früher trug ich Groll unbegrenzt, jetzt vergebe ich, wenn auch langsam. All dies ist echter Fortschritt, und es wäre Undankbarkeit, ihn zu leugnen. Aber die Lehre des Bekenntnisses lehrt uns, uns umzudrehen und vorwärts zu schauen, und was wir sehen, wenn wir vorwärts schauen, ist keine Ziellinie, die näher rückt, sondern ein Horizont, der weiter zurückgewichen ist, als wir je ahnten. Der reife Christ ist nicht der, der meint, er sei weit gekommen. Er ist der, der genug von Gottes Heiligkeit gesehen hat, um zu wissen, dass er kaum erst begonnen hat. Paulus nannte sich nahe am Ende seines Lebens den größten der Sünder, nicht aus krankhafter Übertreibung, sondern aus echter, vom Geist gewirkter Überzeugung, dass er, je näher er dem Licht kam, desto deutlicher die Flecken auf seinem eigenen Gewand erkannte. Pflege diese heilige Unzufriedenheit. Lass jeden echten Fortschritt in der Heiligung nicht Selbstbeglückwünschung hervorbringen, sondern tieferen Hunger nach der Heiligkeit, die du noch nicht erlangt hast, und aufrichtigere Trauer über die Sünde, die du noch nicht abgelegt hast. Zweitens, gib jede übrig gebliebene Hoffnung auf, dass deine guten Werke auch nur ein Teilchen zu deinem Stand vor Gott beitrügen. Dies ist die schwerste Anwendung dieser Lehre und diejenige, gegen die sich die meisten Christen am längsten sträuben, denn das Verlangen, etwas, irgendetwas, zu unserer eigenen Annahme beizutragen, ist in die Faser der gefallenen menschlichen Natur eingewoben. Wir wollen unsere eigene Zeche bezahlen. Wir wollen vor Gott stehen und auf etwas hinweisen, das wir getan haben. Wir wollen, dass das Urteil lautet, recht so, du guter und treuer Knecht, und wir wollen, tief drinnen, spüren, dass wir es verdient haben. Aber das Bekenntnis lehrt, dass selbst unsere besten Werke hinter dem zurückbleiben, was die Pflicht verlangt, und die Logik duldet keinen Ausweg, wenn wir nicht einmal das Mindestmaß erreichen, können wir es unmöglich übersteigen, und wenn wir es nicht übersteigen können. Können wir kein Verdienst anhäufen, und wenn wir kein Verdienst anhäufen können, müssen wir allein aus Gnade gerettet werden, vom ersten bis zum letzten Atemzug, oder gar nicht. Der reife Christ hat mit dieser Wahrheit Frieden geschlossen. Er versucht nicht länger, seine Werke in den Grund seiner Rechtfertigung zu schmuggeln. Er ruht gänzlich auf der Gerechtigkeit Christi, und er hat entdeckt, dass dieses Ruhen, weit davon entfernt, ihn gegen die Heiligung gleichgültig zu machen, der einzige Boden ist, auf dem echte Heiligung wachsen kann. Ein Mensch, der versucht, Gottes Gunst zu verdienen, spielt immer, auf irgendeiner Ebene, vor einem Publikum. Ein Mensch, der weiß, dass er Gottes Gunst in Christus bereits besitzt, ist frei, aus Dankbarkeit und Liebe zu gehorchen. Höre auf, zu dem beitragen zu wollen, was Christus vollendet hat. Dein Beitrag wird nicht benötigt, und deine Versuche, ihn zu leisten, sind eine Beleidigung der Genugsamkeit seines Werkes. Drittens, lass die Unvollkommenheit deiner Werke dich zu Christus treiben, nicht einmal, bei der Bekehrung, sondern täglich, stündlich, als der einzigen Zuflucht für eine Seele, deren beste Taten befleckt sind. Viele Christen verstehen, dass sie anfangs als Sünder zu Christus kamen. Aber irgendwo auf dem Weg beginnen sie, sich als Partner im Unternehmen ihrer Heiligung zu betrachten, ihren verbesserten Gehorsam auf das gemeinsame Konto einzahlend. Die Lehre dieses Abschnitts verbietet diesen Wechsel. Du wächst nie über das Bedürfnis nach Christi Gerechtigkeit hinaus. Der Mann, der 50 Jahre Christ ist, muss jeden Abend mit demselben Gebet auf den Lippen zu Bett gehen wie der Mann, der heute früh bekehrt wurde, Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Unvollkommenheit deiner Werke ist kein Problem, das durch größere Anstrengung gelöst werden müsste. Sie ist ein Zustand, mit dem du leben musst, und der Weg, mit ihm zu leben, ist, deine unvollkommenen Werke beständig zu Christus zu bringen, ihre Unvollkommenheit zu bekennen, seiner Fürsprache zu vertrauen und von ihm die Gnade zu empfangen, es morgen wieder zu versuchen. Nicht um zu verdienen, was schon geschenkt ist, sondern um zu werden, was du in ihm schon bist. Viertens, widerstehe der Versuchung, deine Werke mit denen anderer Christen zu vergleichen und Trost aus dem Vergleich zu ziehen. Der Mann, der sich an seinem Nächsten misst, wird immer jemanden finden, dessen Sünden sichtbarer sind als seine eigenen, und der Trost, den er aus dieser Entdeckung zieht, ist Gift für seine Seele. Der Messstab ist nicht der Gehorsam deines Nächsten. Der Messstab ist das Gesetz Gottes, das Vollkommenheit fordert, und das Beispiel Christi, der sie gelebt hat. Gemessen an diesem Messstab schrumpfen die Unterschiede zwischen dem Gehorsam des einen Christen und dem eines anderen zur Bedeutungslosigkeit. Angenommen, ein Mann kann einen Meter weit springen und ein anderer 2 Meter. Keiner von beiden überspringt die Rheinschlucht, und der Mann, der 2 Meter springt, hat keinen Grund, sich über den Mann zu erheben, der 1 Meter springt. Die Unterschiede in der Heiligung unter wahren Gläubigen sind wirklich und für viele Zwecke bedeutsam, sie beeinflussen Brauchbarkeit, Freude, Heilsgewissheit und das Mess der himmlischen Belohnung. Aber für den Zweck, vor Gottes Gericht zu bestehen, sind sie ohne Belang. Niemand, weder der Apostel, der das halbe Neue Testament schrieb, noch der Märtyrer, der singend zum Scheiterhaufen schritt, besitzt eine eigene Gerechtigkeit, die vor dem göttlichen Urteil Bestand hätte. Lass diese Wahrheit jede Regung von geistlichem Wettbewerb und Vergleich demütigen. Du befindest dich nicht in einem Wettlauf mit den Christen um dich herum. Du befindest dich in einem Wettlauf mit der Vollkommenheit des Gesetzes, und du verlierst ihn, und sie verlieren ihn ebenso, und der einzige Weg, auf dem irgendeiner von euch das Ziel erreichen wird, ist, sich an den einen zu klammern, der ihn an eurer Stadt vollkommen gelaufen ist. Fünftens, lass die Unmöglichkeit überpflichtiger Werke dich von der Last befreien, außergewöhnlich sein zu müssen, und dich für den freudigen, gewöhnlichen Gehorsam befreien, den Gott tatsächlich verlangt. Die mittelalterliche Lehre von den Retten schuf ein Zwei-Stufen-Christentum, gewöhnliche Gläubige, die die Gebote hielten, und außergewöhnliche Heilige, die den Retten folgten. Der gewöhnliche Christ blickte stets über die Schulter auf den Mönch, fühlte sich unzulänglich und fragte sich, ob sein schlichtes Leben aus Ehe, Arbeit und Kindererziehung Gott wirklich wohlgefällig sei. Die Reformation fegte dieses Zwei-Stufen-System hinweg. Es gibt keine Rette jenseits der Gebote. Es gibt nur das Gesetz Gottes, das jeden Christen gleichermaßen bindet, und die Berufungen, in denen jeder Christ ihm gehorchen soll. Die Mutter, die Windeln wechselt, tut ein Werk, das Gott ebenso wohlgefällig ist wie das des Missionars, der in einem fernen Dorf die Schrift übersetzt, wenn es im Glauben und zu seiner Ehre getan wird. Der Buchhalter, der sich weigert, die Zahlen zu frisieren, vollbringt einen Gottesdienst, der nicht weniger echt ist als die Predigt des Pastors. Das Kind, das seinen Eltern mit frohem Herzen gehorcht, schmückt das Evangelium so wahrhaftig wie der Märtyrer, der nicht widerrufen will. Die Lehre von der Unvollkommenheit beseitigt jede Rangordnung der Überspiritualität. Du musst nicht mehr tun, als Gott fordert, denn du kannst nicht mehr tun, als Gott fordert, und Gott fordert nicht die außergewöhnlichen Leistungen, die den menschlichen Stolz füttern. Er fordert Recht, Barmherzigkeit und Demut, Tugenden, die an den gewöhnlichen Plätzen des Lebens geübt werden, in der Kraft, die er darreicht, zur Ehre seines Namens. Ruhe in dieser Schlichtheit. Es ist die Freiheit, zu der Christus dich befreit hat. Sechstens, lass deine bleibende Unvollkommenheit deine Sehnsucht nach dem Himmel nähren. Der Christ, der gelernt hat, die Sünde zu betrauern, die an seinen besten Werken klebt, wird sich nach dem Tag sehnen, an dem der Glaube dem Schauen weicht und der Geist ungehinderten Einfluss über jedes Vermögen der Seele ausübt. Die Lehre des Bekenntnisses soll dich nicht mit deiner Unvollkommenheit behaglich machen. Sie soll dich über sie trauern und ihr Ende herbeisehnen lassen. Du wirst in diesem Leben mit deinem Gehorsam nie zufrieden sein, und du sollst es auch nicht. Die Unzufriedenheit ist ein Geschenk, das Zeugnis des Geistes, dass du für etwas Besseres geschaffen bist. Ein Tag kommt, an dem du Gott dienen wirst ohne die Lähmung der einwohnenden Sünde, ohne den Kampf, den Paulus beschreibt, ohne das Zurückbleiben, das jeder ehrliche Christ bekennt. Lass diese Hoffnung dich im Kampf aufrechterhalten. Die Unvollkommenheit ist wirklich, aber vorübergehend. Die Heiligkeit, der du entgegenjagst, ist wirklich und ewig. Und der Heiland, der das gute Werk in dir angefangen hat, wird treu sein, es zu vollenden bis zum Tag Jesu Christi. Gebet. Herr, unser Gott, der du in unzugänglichem Lichte wohnst und dessen Heiligkeit der Messstab ist, vor dem die Himmel nicht rein sind, wir kommen vor dein Angesicht mit dem Bekenntnis, dass unsere besten Werke wie befleckte Kleider sind und unser hingegebenster Gehorsam hinter dem zurückbleibt, was dein Gesetz fordert. Wir haben dich nicht geliebt von ganzem Herzen, noch unseren Nächsten wie uns selbst. Selbst wenn wir getan haben, was du gebietest, haben wir es mit geteilter Aufmerksamkeit, vermischten Beweggründen und verbleibendem Widerstreben getan. Unsere Gebete schweifen ab, unsere Barmherzigkeit sucht Anerkennung, unsere Geduld ist dünn und unsere Vergebung bemessen. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Wir preisen dich, dass bei dir die Vergebung ist, damit man dich fürchte, und dass der Grund unserer Annahme nicht die Vollkommenheit unserer Werke ist, sondern die vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi, uns zugerechnet allein durch Glauben. Wir danken dir, dass Christus, als wir keinen Überschuss an Verdienst vorzuweisen hatten, einen Überschuss an Gehorsam dargebracht hat, so vollkommen, so unbegrenzt, so göttlich vollständig, dass er für jeden Sünder genügt, der auf ihn vertraut. Lehre uns, darin zu ruhen, nicht gelegentlich, sondern beständig, nicht als eine Lehre, der wir zustimmen, sondern als eine Zuflucht, die wir bewohnen. Bewahre uns, wir bitten dich, vor dem Stolz, der sich einbildet, wir hätten mehr getan, als die Pflicht fordert, und vor der Verzweiflung, die sich einbildet, unsere unvollkommenen Werke seien wertlos in deinen Augen. Lass uns durch deinen Geist unsere Werke ehrlich sehen, ihre Unvollkommenheit anzuerkennen, ohne sie zu entschuldigen, über ihren Mangel zu trauern, ohne von ihm zermalmt zu werden, und sie täglich zum Kreuz zu bringen, wo sie allein gereinigt und angenommen werden. Schenke uns die Gnade, vorwärts zu dringen, nicht als solche, die es schon ergriffen haben, sondern als solche, die nachjagen, ausgestreckt nach dem Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und beschleunige, o Herr, den Tag, an dem wir dir dienen werden ohne den Kampf, den Paulus beschreibt, ohne das Zurückbleiben, das das Bekenntnis bekennt, ohne die Sünde, die an jedem Gebet und an jeder Tat haftet. Und an dem wir dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht und dir gleich sein werden, denn wir werden dich sehen, wie du bist. Bis zu jenem Tag erhalte uns demütig, erhalte uns hungrig, erhalte uns an Christus allein geklammert. Das bitten wir in seinem Namen und zu seiner Ehre. Amen.